Mich würde zu Beginn interessieren, wie denn du damals zur Gründungszeit der Scherben du denn eine Musikkultur auch erlebt hast. Also was war das für eine menschliche und auch eine politische Gemengelage damals, als die Scherben entstanden?
Puh, wo soll man da anfangen? Also die Scherben waren ja eigentlich Nachzügler, man kann sagen, zu spät gekommen, ne? Denn die Musik, an die die andockten, aus einfach persönlicher Begeisterung, altersmäßiger Begeisterung, das war, was man heute irgendwie Rock oder Pop nennen würde. Pop war da eher derzeit ein negativ konnotiertes Wort. Damals sprach man eher von Beatmusik, nicht umsonst hieß die beliebteste Sendung im Fernsehen Beat Club. Die hatte eigentlich ihren Höhepunkt Mitte der 60er. Und was habe ich neulich gelesen, was, glaube ich, ganz gut das auf den Punkt bringt? In der Zeit waren in der englischen Hitparade, die damals weltweit sozusagen die, wie würde man heute sagen, Leitbörse war, waren 80% der Künstler, die da es in die Top Ten geschafft hatten, aus der Arbeiterklasse. Heute kommen 80% in England aus teuren Privatschulen, die es in die Hitparade schaffen. Das war eine Musik, die, im Englischen gibt es den schönen Begriff Aspiring Working Class, was man mit ehrgeizig übersetzen kann. Eine Musik einer in diesen, was die Franzosen Trente Glorieuse nennen, in diesen Nachkriegsjahrzehnten, wo für breite Teile der Bevölkerung der Lebensstandard sichtbar, spürbar stieg, endlich Urlaub im Ausland, 5-Tage-Woche, Auto vor der Tür, wo sich auch ein kultureller Anspruch artikulierte an Teilhabe, der insofern interessant ist, als so Aufsteiger vorher immer die Kultur der herrschenden Klasse, der oberen Stände als Zeichen ihres Aufstiegs imitierten und sich dabei auch öfter blamierten. Welchen schönen Satz habe ich gelesen? Damals versuchte man nicht aus seiner Klasse aufzusteigen, sondern mit seiner Klasse. Also das ist eine ganz andere Situation als das, was ich heute so mitkriege, wobei, ich muss gestehen, Popmusik ist von meinem Schirm weitestgehend verschwunden. Man wird zwangsweise mit beschallt. Das reicht dann schon. Aber das war eigentlich vorbei oder die Gewitterwolken zogen am Horizont hoch, als die Scherben entstanden. Also 1974 war dann Ölkrise und von daher reihen sich eigentlich die Krisen aneinander. Und von dieser ehrgeizigen Arbeiterklasse ist nicht viel übrig.
Was würdest du denn sagen oder ja, welche Bedeutung würdest du den Scherben damals zuschreiben? Oder welche Bedeutung wird ihnen vielleicht auch dann gegeben?
Also wir wissen ja alle, die Band ist daran pleite gegangen, dass die Massen nicht die Plattenläden stürmten und die Konzerte. Also dieser posthume Ruhm hat erstens keine reale Basis, jedenfalls nicht in der Lebenszeit der Band. Und ich sage mal, er ist auch heute in der Gegenwart sehr begrenzt. Dank medialer Verbreitung haben zwar vielleicht mittlerweile mehr Leute den Namen der Band oder den Namen Rios gehört, aber das ist es dann auch schon. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, wie weit das, was in den Medien besprochen wird und das, was real in der Gesellschaft relevant ist, auseinanderklaffen kann.
Die Tonsteinscherben werden dann auch im Kontext von so sozialen Bewegungen dann heute genannt oder werden dann mit so Hausbesetzungen in Verbindung gebracht. Was ist deine Einschätzung dazu? Welche Wirkung hatten denn die Scherben damals auf so eine Protestkultur, beziehungsweise so, was war da die tatsächliche Nähe zu sozialen Bewegungen?
Also die Nähe existierte ganz handfest. Also die Scherben waren ja entstanden aus einem Lehrlingstheater heraus. Das war eigentlich eine lustige und auch irgendwie symptomatische Geschichte. Irgendwie das Ticket, auf dem man als Kulturschaffender so in den 60ern irgendwie was werden konnte, war, sich möglichst linksradikal zu gebären, zu sagen, die Arbeiterklasse und sie braucht Führung. Allerdings nicht aus der Arbeiterklasse heraus, sondern aus diesen beschäftigungssuchenden, was habe ich neulich gelernt, den Begriff Lumpenbourgeoisie. Und so ist auch dieses Lehrlingstheater entstanden, Rios Brüder betrieben so ein Theater, das fing als Märchenbühne an. Und in dieser 60er-Gemengelage kam sie auf die Idee, so jetzt machen wir es auf dem linken Ticket, wir machen was mit Arbeitern. Wobei Mitarbeitern setzt klar voraus, wer das handelnde Subjekt ist und wer nur Objekt bei dieser Geschichte. Die Sache ging aber irgendwie einen anderen Weg als gedacht. Die Brüder scharten dann Lehrlinge um sich, Krebegänger, ich weiß nicht, ob man den Begriff heute noch kennt, also Jugendliche, die von zu Hause oder aus Erziehungsheim, das ist ja auch so ein spezielles Kapitel dieser Jahre, geflohen waren. Und die fanden die Idee auch gut und ja, die Brüder bekamen auch die entsprechende öffentliche Aufmerksamkeit im Kulturbetrieb, die sie sich erhofft hatten. Nur dachten die Lehrlinge, okay, jetzt sind wir dran, unsere Stimme ist gefragt, jetzt lassen wir uns nicht länger vorschreiben, was zu tun und zu sagen ist. Und das Ganze spaltete sich und es entstand ein echtes Lehrlingstheater, also ohne Führer der Arbeiterklasse. Da sprach dann die Arbeiterklasse selber, die Junge, oder noch nicht Arbeiterklasse. Und der Rio hatte für diese ganzen Geschichten immer Musik gemacht und stand dann vor der Entscheidung, Solidarität mit der Familie, da weitermachen, oder Solidarität mit den jungen Arbeitern. Und die fand er dann doch etwas attraktiver. Und so sind die Scherben entstanden.
Du hattest ja jetzt angesprochen, eben auch diesen Erfolg, der ja eigentlich erst posthum kam. Jetzt gibt es schon auch einen, kann man sagen, einen Hype um die Scherben und sogar auch, also auch in so eher bürgerlichen Medien wird dann da, die werden die rezipiert, da gibt es dann irgendwie Porträts von Rio Reiser. Wie kommt das deiner Meinung nach zustande, dieser posthume Erfolg?
Na, für mich reiht er sich einmal ein in die boomende Jubiläumsindustrie. Also das ist ja mittlerweile kaum noch auszuhalten. Wir hatten gerade, was hatten wir jetzt alles in den letzten 3-4 Jahren? 500 Jahre Luther. Ja, super. An seinen Antisemitismus hat man ja erinnert. Man hätte auch daran erinnern können, dass die Verachtung der Arbeiterklasse, die auch in Teilen der heutigen Gesellschaft virulent ist, bei ihm schon sehr ausgeprägt ist. Ich meine, wenn man seinen Text zu den Bauernkriegen liest, wo er genau beschreibt, wie mit den Bauern zu verfahren wäre, die auch ein Stück von dem Kuchen abhaben wollten, den sie backen, dann denkt man sich so seinen Teil, wieso der ein Jubilar ist. Aber egal, was hatten wir noch? 50 Jahre, 68er, das war voriges Jahr dran. Da wurde als große Leistung gerühmt, das Land endlich entnazifiziert zu haben. Wenn wir gleichzeitig schlage ich die Zeitung auf und lese überall Nazis. Also irgendwas stimmt da auch nicht. Aber darum geht es dabei auch gar nicht. Jetzt haben wir Beethoven. Das ist mittlerweile der einzige boomende Industriezweig, hat man manchmal das Gefühl, wo irgendwie Leute, die irgendwas studiert haben, noch eine prekäre Beschäftigung finden. Und die Frage ist halt, ist jetzt das Rio- und Scherben-Jubiläum wirklich eine Sache des Inhalts oder wir brauchen mal wieder Beschäftigung, Förderung für noch ein Jubiläum?
Aber was würdest du sagen, was finden dann Medien zum Beispiel daran spannend, an der Band oder an der Person Rio Reiser?
Vielleicht, dass sie folgenlos geblieben sind. So liebt man seine Revolution. Ich meine, die Scherben sind dafür ein gutes Beispiel. Die Klassenstruktur der Gesellschaft blieb erhalten. Als das Ganze zu Ende war, teilte es sich wieder in Erben und Arme. Und ich habe über diesen ganzen Jubiläumsbohai nachgedacht, aus gegebenem Anlass, weil in meiner Post war eine Einladung von meinen ehemaligen Bandmitgliedern, wo sie überhaupt noch irgendwie zusammen aktiv sind und miteinander reden, ob ich mich nicht an diesen Jubelfeiern beteiligen will. Mitgeschickt war ein vorläufiges Programm, was denn da alles geplant ist. Da brauchte ich irgendwie nicht lange nachdenken, wie denn die Antwort da aussehen muss, nämlich nein. Also das Programm fing an mit, das hieß wörtlich, akademische Konferenz im Literaturhaus. Da kann man sich ziemlich sicher sein, dass das Publikum, was die Scherben jedenfalls am Anfang haben wollten, da nicht sitzen wird. Und das Programm endete dann mit als Höhepunkt die Umbenennung eines Platzes hier in Berlin-Kreuzberg in Rio-Reiser-Platz. Na toll. Mich rief ein Anwohner an, ganz empört, weil er hatte der Zeitung entnommen, dass diese Umbenennung auf Wunsch und nach Umfrage bei den Anwohnern erfolgen würde. Also ich habe zwei getroffen, die Anwohner und Anwohnerinnen sind, und beide sind nicht gefragt worden.
Naja, jetzt haben Sie den vielleicht bald vor der Tür.
Ich hab dann auf diese Beschwerden von mir, uns hat man nicht gefragt, was soll der Quatsch. Und das wurde dann auch ganz konkret, weil die Leute beschwerten sich dann, noch ein erhoffter Touristenmagnet in einer Gegend, die eh zermahlen wird zwischen Ballermann-Tourismus und Slum-Bildung. Das braucht man wirklich nicht. Ich habe dann als Antwort geschrieben, naja, also ich fände es ja toll, wenn man den Platz nicht bloß nach dem Sänger benannt hätte, sondern nach der ganzen Band, und habe dann aber auch gleich die Antwort hinterhergeschickt, warum das nicht ginge. Weil würde man den Platz Scherbenplatz nennen, würde kein Mensch auf die Idee kommen, dass die Band gemeint ist, sondern man würde es einfach als Zustandsbeschreibung der Gegend nehmen, wo Touristen massenhaft ihr Wegebier entsorgen, indem sie es einfach irgendwo hinschmeißen.
Die Scherben, Rio Reiser und so, werden immer wieder auch als große Vorbilder angegeben von jetzt Musikern, Musikerinnen. Es werden viele Titel irgendwie gecovert. Du hattest im Vorfeld erzählt, dass eben auch das Buch, das 2005 erschien, an dem du mit, das du herausgegeben hast, mit dem Titel Scherben, dass das eben auch herausgegeben wurde, weil es damals irgendwie zur Debatte stand, dass es eine Vereinnahmung auch der Texte von den Scherben oder von der Musik ging durch rechte Bands.
Das war tatsächlich der Anlass, meine Motivation damals. Das ist aber nun über 10 Jahre her und die Situation stellt sich ein bisschen anders dar, weil die Rechte hat es gar nicht nötig, irgendwas zu vereinnahmen, weil rechte Musik, die füllt die Hitparaden. Wobei dann natürlich auch noch eine Definitionsfrage dranhängt, wie ordnet man das ein? Und ich sage dann immer scherzhaft, wenn irgendwelche hoffnungsfrohen Nachwuchsmusiker mich nach dem Erfolgsrezept fragen, ja, mach eine Nazi-Band, verkaufst du 50.000 Platten, machst du eine Band, die so im Ungefähren bleibt, wo man dieser berühmte Spruch rings und rechts leicht verwechseln kann, dann kommst du in die Hitparade. Also wir haben es ja etliche Male vorexerziert bekommen. Und ja, bei dem Buch war der Anlass, dass so Bands wie Lanza Scherbensongs coverten. Aber ich meine, wir haben auch jemanden wie Xavier Naidoo, der, hoffe ich, sage jetzt nichts Falsches, weil ich habe jetzt nicht vorher nochmal nachgeguckt, so einen Song wie Mein Name ist Mensch gecovert hat. Und der hat die Textzeile Wir haben einen Feind, der nimmt uns den Tag. Und ich meine, wir alle wissen, an wen Xavier Naidoo an der Stelle des Textes denkt. Pop und Populismus sind nicht so weit auseinander. Und man wird immer mit Popmusik dann erfolgreich, wenn man es schafft, eine möglichst breite Projektionsfläche zu schaffen. Wobei das nicht mal jetzt als Vorwurf war. Man muss sich immer darüber klar sein, der Künstler ist eine Sache, das Kunstwerk und die Rezeption nochmal eine andere Sache, und das dann noch im Abstand von 50 Jahren. Mittlerweile, ob nun im Hip-Hop, im Rap, jede Menge Zeug, also was offen rechts ist, gibt es gerade gehört, das ist im vorigen Jahr ein Rapper aus der identitären Bewegung zu einigem Erfolg geschafft hat. Aber es gibt halt auch vieles, was in so einer Grauzone unterwegs ist. Und dazu kommt auch noch, ich meine, wir reden bei sowas immer zuerst über die Texte, also das musikalische Material. Als die Scherben mit Rock'n'Roll anfingen, war nicht nur irgendwie das kulturchauvinistische deutsche Bürgertum dagegen, weil das war für die irgendwie Rock'n'Roll noch mal an der kulturellen Front den Krieg verlieren. Die Linke mochte das ja auch nicht. Wir hatten immer mit Leuten zu tun, die kamen, ja, Texte super, aber müsst ihr diese Ami-Musik spielen? Und jetzt aber sind wir irgendwie an einem Punkt angekommen, wo jedenfalls im Bereich Popmusik vom musikalischen Material her jede Widerständigkeit eigentlich weg ist. Wenn ich in eine linke Kneipe gehe und da grölen dann irgendwie aggressive Männerstimmen zu schlecht gespielten Gitarren, könnte ich das selber auch irgendwo in der Vorstadt in der rechten Kneipe hören. Bis auf ein paar sowieso kaum zu verstehende unterschiedliche Textzeilen.